Ja, das Thema heute ist meine Geschichte mit Gott. Und ich werde natürlich auch meine Geschichte erzählen, aber es geht auch um die Geschichte, um eine andere Geschichte. Die werden wir gleich in dem Bibeltext uns angucken. Ich habe auch ein paar peinliche Bilder mitgebracht von meiner Lebensgeschichte, die ich mit euch teilen möchte. Da können wir dann zusammen drüber lachen. Ich probiere mal, ob es geht. Ha, geht. Okay, also das Thema, meine Geschichte mit Gott. Und wir befinden uns jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist Türkei, Antalya. Ich persönlich war tatsächlich noch nie in der Türkei. Ich weiß aber, dass Deutsche sehr gerne da Urlaub machen. Ich wollte mal fragen, wer von euch war schon mal in der Türkei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Das ist vielleicht so ein Drittel der Person. Ich war noch nie da, aber ich habe mal gegoogelt. Sieht ganz schön aus. Also ich meine, sieht wahrscheinlich jede Ecke so schön aus. So wie es in jedem Ort so ist, dass es schöne Ecken gibt und nicht so schöne Ecken. Aber ich fand mal interessant, damit ihr mal seht, wo wir uns gerade befinden in der Geschichte in der Bibel. Wir gehen ja gerade die Apostelgeschichte durch, also das ist die Geschichte, wie sich quasi die erste Gemeinde entwickelt hat. Also wenn Jesus in Hisling geboren wäre und dann hier gekreuzigt geworden wäre und auferstanden wäre und dann in den Himmel gegangen wäre, dann wäre die Geschichte quasi von Apostelgeschichte, was danach mit Hisling passiert. Jetzt ist es nicht nur in Hisling, sondern auch in einer größeren Region. Bei dem vorherigen Malen predigten wir um Paulus, der unterwegs ist, um den Leuten was von Jesus zu erzählen. Und er ist von hier nach Zypern. War jemand schon mal in Zypern? Ah, okay, eine Person schon mal in Zypern. Ich weiß, dass Ute auch schon mal da war, aber die ist heute nicht da. Der ist dahin gegangen, hat es mit den Leuten über... Genau. Und heute, da fängt auch schon der Bibeltext an. Der erste Vers ist der, der hier steht. Das ist in Apostelgeschichte 13. Danach verließen Paulus und seine Gefährten Paphos, also das ist hier, gibt es immer noch. Manche Orte, die in der Bibel genannt werden, die gibt es ja heutzutage nicht mehr, aber Paphos gibt es tatsächlich noch. Mit einem Schiff fuhren sie nach Perge in Pamphylien, das ist hier in der Nähe. Das ist ein bisschen kleiner, das kann man nicht sehen. Wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem hier unten zurückkehrte. Barnabas und Paulus waren also unterwegs. Barnabas und Paulus zogen allein weiter nach Antiochia in Pisidien. Das ist hier oben. Das gibt es heute auch noch. Ich habe ein bisschen Recherche gemacht. Hier ist irgendwie so eine Bergkette. Und es gibt tatsächlich heutzutage noch den Trekkingweg von Paulus. Also der heißt glaube ich Paulusweg oder so ähnlich. Aber man kann heutzutage noch von Antalya oder Perge quasi einen ähnlichen Weg gehen, den Paulus damals gegangen ist, dahin. Und da sind sie in Antiochia in Pisidien. Ich weiß nicht, wer sich damals den Namen ausgedacht hat, aber die haben ja auch nicht Deutsch gesprochen. Wahrscheinlich klang das auf Griechisch irgendwie viel schöner. Genau. Also Barnabas und Paulus sind angekommen und da geht quasi unsere Geschichte heute los. Am Sabbat, also was für uns quasi der Sonntag ist, für die war das Samstag, aber für die Juden, die haben ja quasi ihren heiligen Tag am Samstag oder fängt eigentlich schon am Freitagabend an, müsste man sagen, aber für uns wäre es so quasi der größte Teil des Samstages. Am Sabbat gingen sie dort in die Synagoge, also quasi die Kirche der Juden, und nahmen unter den Gottesdienstbesuchern Platz, Paulus und Barnabas. Über Barnabas haben wir ja letztes Mal was gehört, Ute hat eine Predigt dazu gehalten. Ich habe gelernt, dass es keiner der 12 Apostel war, sondern jemand, der mit Paulus unterwegs war. Genau, also sie nehmen Platz unter den Gottesdienstbesuchern. Nach der üblichen Lesung aus den Büchern von Mose und den Propheten Die hatten damals auch eine Liturgie, wie wir sie hier haben. Also nicht genau dieselbe, aber die hatten auch irgendeine Liturgie. Und nachdem quasi diese Bibeltexte vorgelesen waren, ließen ihn die Vorsteher der jüdischen Gemeinde ausrichten: Liebe Brüder, wenn ihr ein ermutigendes Wort weitergeben wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. So, das ist in Heslingen ja nicht so üblich, dass man im Gottesdienst so die Leute fragt: Gerda, hast du noch irgendwas Ermutigendes? Möchtest du hier vorne ans Mikrofon kommen und was sagen? Oder Rita, hat Gott dir ein Wort für Alfred gegeben, was du ihm noch nicht am Küchentisch gesagt hast? Oder was du mit der Gemeinde teilen willst? Tatsächlich ist es ja hier nicht so üblich, aber in anderen Regionen der Welt ist es tatsächlich auch heute noch üblich. Also ich bin ja in Panama aufgewachsen, dazu kommt später noch ein bisschen was. Aber da ist es tatsächlich normal, da gibt es tatsächlich einen Teil im Gottesdienst, wo man fragt: Gibt es jemand, der ein Lied singen will? Da kommt er nach vorne, singt ein ganz allein ein Lied. Der einen Bibelvers vorlesen will, der irgendwie ein Ermunterungswort hat oder der irgendwie mit jemandem telefoniert hat, der ganz weit weg ist und irgendwas, einen Gruß der Gemeinde ausrichten will oder so. Also das ist fest eingeplant. Es gibt nicht immer jemand, der was sagt oder tut, aber das ist tatsächlich im normalen Gottesdienst mit drin. Und so, das ist ziemlich viel Text, ich weiß, aber wir gehen das Schritt für Schritt gleich durch. So erhob sich Paulus, also nachdem er aufgefordert wurde, bat mit einer Handbewegung um Ruhe und begann: Ihr Männer Israels, aber auch ihr anderen alle, die ihr an den Gott Israels glaubt, hört mir zu. Er, der Gott unseres Volkes, hat unsere Vorfahren auserwählt und sie in Ägypten zu einem großen Volk werden lassen. Mit großer Macht führte er unser Volk von dort weg. 40 Jahre lang ertrug er sie auf ihrem Weg durch die Wüste. Und als Gott 7 Völker in Kanaan vernichtet hatte, gab er ihnen dieses Land als Besitz. Dies geschah etwa 450 Jahre, nachdem unsere Vorfahren nach Ägypten gekommen waren. Dann erwählte Gott Männer, die das Volk führen sollten, die Richter, der letzte war Samuel, ein Prophet Gottes. Als das Volk daraufhin einen König haben wollte, gab Gott ihnen Saul, den Sohn von Kisch aus dem Stamm von Benjamin. Saul regierte auch 40 Jahre. Dann wandte sich Gott von ihm ab und machte David zum König über Israel. Von ihm sagte er: Ich habe David, den Sohn von Isai, gefunden, einen Mann, der mir Freude macht. Bei allem, was er tut, wird er auf mich hören. Also er fängt mit einer ziemlich langen Geschichte an. Paulus ist da, es gibt Juden in der Synagoge, also die quasi tatsächlich auch von der Abstammung her Juden sind. Und dann gab es noch andere Leute, die auch an Gott geglaubt haben, aber nicht von der Abstammung her Juden waren. Aber er macht eine lange Erzählung von dem, was Gott alles mit dem Volk Israel durchgemacht hat. Er, der Gott unseres Volkes, hat unseren Vorfahren auserwählt und sie in Ägypten zu einem großen Volk werden lassen. Das ist eine Anspielung auf die Geschichte von Josef, als die Familie von Josef alle nach Ägypten kommen durfte und ziemlich reich war tatsächlich, weil er ja quasi Vizepräsident in Ägypten war. Und wie denn das Volk 450 Jahre später versklavt wurde, mit großer Macht führte er uns dann daraus weg, also aus der Versklavung. Also es gibt Highs and Lows, würde man auf Englisch sagen. Also es geht durch dick und durch dünn. Es gibt Zeiten, wo es dem Volk gut ging. Es gab Zeiten, wo das Volk auch versklavt war. 40 Jahre lang ertrug er sie in der Wüste. Ich finde es interessant, da stand, ertrug er sie. ich schätze mal, wenn ich 40 Jahre lang durch die Wüste gehen müsste, dann wäre ich manchmal auch schlecht gelaunt. Wenn ich die ganze Zeit mein Zelt aufbauen muss und kein fließend Wasser habe und wenn man das dann alles kennt. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich lange Zeit, wo die Leute auch mit Gott unterwegs waren, wo es ihnen vielleicht nicht hundertprozentig gut ging. Und als Gott die 7 Völker in Kanaan vernichtet hatte, gab er ihnen dieses Land als Besitz. Das hört ziemlich krass an. Leider gab es damals auch schon Kriege, genauso wie heute. Aber es gab ein bestimmtes Land, das hatte Gott ihnen versprochen. Also quasi, er schenkte ihnen ein Land, das wurde schon Abraham versprochen, Jahrhunderte vorher. Dann geht's weiter. Dann erwählte Gott Männer und so weiter und so fort. Also Gott kümmerte sich darum, dass es das Volk gut geleitet wurde. Also er hat quasi sowas wie hier Bürgermeister. So. Also bei uns am nächsten ist ja quasi der Bürgermeister, der hier quasi sich um die Sachen in Heslingen kümmert, oder der Oberbürgermeister in Zeven. Und er hat sich quasi dafür gekümmert, dass es eine Struktur gibt, dass es den Leuten gut geht. Auf jeden Fall hatten die Israeliten eine ziemlich lange Geschichte mit Gott schon erlebt. Sie hatten gute Zeiten, sie hatten schlechte Zeiten. Sie waren das auserwählte Volk. Gott hatte sie auserwählt, um mit ihnen seine Macht zu zeigen und seine Liebe auch weiterzugeben. Durch dick und dünn sind sie gegangen. Und Paulus erinnert die Leute in der Gemeinde an ihre ganze Geschichte mit Gott. Die ganze Geschichte von den Hunderten von Jahren, von ihren Vorfahren und so weiter. Jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, hast du mal über deine Geschichte nachgedacht? Also ich weiß nicht, wie alt du bist, 13, 23, 33, 53, 63, und dazwischen, 73. Ich möchte dir diese Frage stellen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was deine Geschichte mit Gott ist? Gibt es überhaupt eine Geschichte mit Gott? Und wenn ja, wann fing sie an? Gibt es einen Teil deines Lebens, wo du gesagt hast, nee, ich glaube nicht an Gott? Gibt es vielleicht einen Teil in deinem Leben, wo du gesagt hast, oh nee, ich glaube doch an Gott? Jemand hat mal gesagt, jeder ist ein Glaubender. Entweder man glaubt an Gott und ab und zu zweifelt man daran, ob es ihn gibt. Jeder ist ein Zweifelnder, so. Entweder man glaubt an Gott und ab und zu zweifelt man daran, dass es ihn gibt, oder man glaubt nicht an Gott und zweifelt ab und zu daran, ob es ihn nicht doch gibt. Auf jeden Fall bist du vielleicht hier in dem Gottesdienst für eine Unterschrift. Vielleicht, weil du dachtest, heute Morgen ist der Gottesdienst eher für andere Leute gewesen. Vielleicht bist du auch hier, weil du schon ganz lange mit Gott unterwegs bist und du willst heute zum Gottesdienst kommen, Gemeinschaft haben mit den Leuten, später vielleicht noch ein bisschen klönen, dir anzuhören, was Gott dir heute zu sagen hat. Aber was war bisher deine Geschichte mit Gott? Was war deine Geschichte mit Gott? Und ich habe mir gedacht, ich erzähle mal ein bisschen von meiner Geschichte. Ich bin in Zeven geboren, als es noch das Krankenhaus gab. Bei derselben Hebamme, die tatsächlich auch meine Mutter zur Welt gebracht hat. Also die hatte ziemlich viel Erfahrung. Im Jahr 1988, also so alt bin ich schon. Würden manche sagen, und andere würden dann sagen, so jung. Mit 2 Jahren sind wir nach England, weil meine Eltern mussten Englisch lernen. Also für die Leute, die das nicht wissen, meine Eltern waren in Panama 13 Jahre lang Missionare, also haben quasi haben den Leuten von Gott erzählt und von Jesus, und um überall auf der Welt zu gehen, muss man ja erstmal Englisch lernen. Und 1990 war es noch nicht so normal, dass jeder Englisch konnte, oder zumindest ist es heutzutage normaler, dass man Englisch kann. Meine Eltern waren ein paar Monate in England, in London. Und ich kann mich noch daran erinnern, und das ist tatsächlich meine erste Erinnerung, die ich habe in meinem ganzen Leben, als wir mit dem Auto in die Fähre gefahren sind. Das ist das Erste, woran ich mich daran erinnern kann. Da war ich ungefähr 2,5 oder so. Ich habe das Bild noch vor Augen. Mit 4 Jahren sind wir dann nach Costa Rica, da haben meine Eltern Spanisch gelernt. Costa Rica ist in Zentralamerika, ist ein ziemlich heißes Land. Da waren wir ungefähr 1 bis 2 Jahre, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und danach sind wir nach Panama, wo meine Eltern eigentlich arbeiten wollen als Missionare. Und auf dem Weg dahin ist meine Mutter fast gestorben. Das wissen vielleicht viele Leute nicht. Sie war schwanger mit meinem zweiten Bruder, mit meinem ersten Bruder, so, die hatte schon eine Schwester, mit meinem Bruder. Und es ging über so einen Berg, 3000 Meter hoch, und es gab halt nicht so viel Sauerstoff da oben. Und dann konnte sie irgendwie, weil sie schwanger war, nicht so gut atmen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, da war ich 4 Jahre alt, da waren wir in einem Bus unterwegs, also so, die normal von einem Land zum anderen reisen, und die haben uns einfach rausgeschmissen. Und haben gesagt, so, ihr müsst gucken, wir müssen weiterfahren. Also das ist mein, das ganze Details kann ich mich nicht daran erinnern, aber das haben mir meine Eltern danach erzählt. Genau. Danach waren wir ein paar Jahre in Panama. Irgendwann habe ich meine 6. Klasse abgeschlossen. Das war nicht das, ich habe jetzt nicht immer die besten Bilder mitgebracht, die ich finden konnte, aber das waren die ersten, die ich finden konnte. Das war quasi in der 6. Klasse. Da habe ich die Grundschule abgeschlossen. Und ich muss sagen, obwohl wir sehr oft hin und her geflogen sind zwischen Panama und Deutschland, also im Schnitt so alle 2 bis 4 Jahre, weil das ja immer eine ziemlich große Umstellung ist, muss ich sagen, hat Gott unsere Familie schon gesegnet. Und es war schön, als Familie zusammen zu sein. Das war für uns quasi das Feste. Alles andere hat sich geändert. Wir haben mal in Wiersdorf gewohnt, wir haben schon in 2, 3 Orten in Hesling gewohnt. Ich habe schon mal in Wense gewohnt, jetzt wohne ich wieder in Wense. Meine Eltern haben mal ganz woanders in Deutschland gewohnt. Und die eine Sache, die konstant war, war quasi unsere Familie. Und das hat mir auch gezeigt, dass Gott wichtig ist. Und durch die Liebe, die ich in der Familie erfahren habe, habe ich auch Gott erfahren. Nach der 6. Klasse, das war nicht die 6. Klasse, dabei bin ich nämlich eigentlich viel zu jung für, sehe ich gerade. Das Foto ist eigentlich, also in Panama gibt es immer, für alles gibt es immer so eine Abschlussfeier. Das war, ich glaube, vom Kindergarten in die 1. Klasse, so. Also es gibt alles Mögliche, gibt es eine, genau. Ich habe jetzt, glaube ich, kein Foto mit, schade, Mist, habe ich das Foto vergessen, aber auf jeden Fall habe ich irgendwann mal die 6. Klasse gemacht, da war ich schon ein bisschen älter, da war ich 12. Da bin ich 3 Monate vor meinen Eltern nach Deutschland gekommen und habe bei meinem Onkel gewohnt, um mich an die Schule zu gewöhnen, weil die Schule in Panama ist ganz anders als hier. Erstens ist sie auf Spanisch und dann ist es da viel mit auswendig lernen und hier ist es mit verstehen. Deswegen bin ich halt ein bisschen früher nach Deutschland gekommen. Und da fing es schon an, dass die Leute mich gemobbt haben. Also als ich 13 Jahre war, ging ich auch danach, als meine Eltern nach Deutschland kamen, zum St. Viti-Gymnasium. Das kennen vielleicht auch einige Leute. Da war ich in der 8. Klasse. Da war tatsächlich mein Nickname, wie sagt man das auf Deutsch? Spitzname. Da war mein Spitzname tatsächlich Panama. Weil das ist das, was mich ausgemacht hat quasi, zumindest in den Augen der anderen Leute. Und da wurde ich auch gemobbt. Das war keine schöne Zeit für mich. Vielleicht hätte ich mich schöner anziehen sollen, weiß ich nicht. Das ist auch nicht das schönste Konfirmationsbild, was es von mir gibt, aber das ist das erste, was ich gefunden habe. Ja. Auf jeden Fall war das eine Zeit, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe. Ich war auch im Chor hier in der Gemeinde, also Joyful war ich tatsächlich mal Mitglied, der Jüngste, da war ich, glaube ich, 13 oder so, und der nächste Ältere war, glaube ich, irgendwie 40 gefühlt. Die Leute in der Schule haben sich auch darüber lustig gemacht, dass ich da als junger Kauz im Chor gesungen habe, aber ich muss sagen, dadurch habe ich ziemlich viel gelernt und Musik zu machen gelernt und ich habe mich auch durchgetragen gefühlt von Gott, weil mir war es nicht so wichtig, was die anderen Leute über mich gedacht haben. Ich habe tatsächlich meinen Eltern nie davon erzählt, dass ich gemobbt wurde. Und die haben irgendwie viel später, als ich erwachsen war, habe ich das irgendwann mal gesagt und da waren die toll geschockt. Weil es kann ja auch mal ziemlich schlecht ausgehen für manche Leute. Und da fühle ich halt auch, dass Gott mich durchgetragen hat und mir da Stärke gegeben hat. Interessanterweise war mir Glaube bis dahin egal. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die ziemlich viel mit Glauben zu tun hat, wo ich auch Gottes Liebe gespürt habe, aber ich habe das nie ernst genommen. Also ich habe schon geglaubt, es gibt irgendwie so einen Gott und meine Eltern erzählen von dem. Aber auch bei der Konfirmation, die ja eigentlich dafür da ist, zu sagen, ich glaube an Gott und ich möchte mit dir leben, war mir das eigentlich nicht so wichtig. Aber 2 Jahre später, als ich auf einer Freizeit ging in Panama, da habe ich es ernst genommen. Und da habe ich auch weil ich hatte gerade schlechte Noten in der Schule, habe ich meinem Vater gesagt, als ich meinen Glauben ernst genommen habe, habe ich tatsächlich auch die Schule ernst genommen. Habe ich gesagt, so, ich verbessere mich in der Schule. Und dann habe ich tatsächlich als Jahrgangsbester abgeschlossen. Wollte ich nur so sagen, weil sich das auch positiv in meinem Leben ausgewirkt hat, dass ich halt gesehen habe, Gott hat mir Gaben gegeben, Gott hat mir Intelligenz geschenkt, was möchte ich damit machen? Das ist jetzt Abi, das sind meine besten Kumpels, ja, ich wog mal 30 Kilo weniger ungefähr. Also ich finde mich heutzutage ein bisschen zu dick und damals fand ich mich ein bisschen zu dünn, aber ich meine, das ist ja Ansichtssache. Das waren meine besten Kumpels. Mit den dreien Rechten, bin ich tatsächlich noch im Kontakt. Und letztes Jahr im März, als wir in Panama waren, haben wir tatsächlich zusammen gegrillt. Das war ganz cool, so nach 15 Jahren Abi-Abschluss mit denen nochmal was zusammen zu machen. Genau, in der Zwischenzeit ist auch eine der ganz Rechte ist auch Christ geworden. Also die meisten Leute da sind nicht Christen, so wie in Deutschland. In Deutschland sind die meisten Leute ja auch nicht so wirklich christlich. Und genau, dann habe ich mich halt gefragt nach dem Abi, was soll ich studieren? Und ich hatte keine Ahnung. Dann habe ich Gott gefragt und Gott hat mir keine Antwort gegeben. Dann war ich sehr pragmatisch. Ich habe mich einfach an 3 Unis beworben für 3 unterschiedlichen Studiengängen. Und darauf gewartet, was passiert. Und ich habe nie eine Antwort bekommen, ich habe keine Antwort bekommen, bis 2 Tage, bevor man sich zurückmelden muss, dass man einen Studienplatz annimmt. Und ich war in Norwegen auf einer Freizeit und ich musste das Papier, was in Wense ist, bei meiner Oma unterschreiben, in 2 Tagen und zur Uni schicken. Damals war das ja nicht so viel mit digital, also es war noch 2007. Dann hätte ich eigentlich das Papier unterschreiben sollen, was in Wense ist. Und ich war in Norwegen und das musste innerhalb von 2 Tagen passieren und dann darf noch zur Uni kommen. Dann habe ich hier vor lauter Verzweiflung in Norwegen Schweden war die Freizeit, habe ich einen Fax gesucht. Manche Leute benutzen das ja heute immer noch. Aber ich habe einen Fax gefunden und bis ich dann einen Fax gefunden hatte, war meine Oma nicht mehr auf der anderen Seite und konnte mir das nicht mehr schicken. Dann einen Tag vor Rückmeldefrist habe ich dann an der Uni angerufen und sie meinten, sie können das auch selber verfassen. Und dann habe ich handschriftlich geschrieben, ich, Simon Müller, geboren am nehme an den Studienplatz. Und am letzten Tag, jetzt wusste ich ja, wo es einen Fax gab, habe ich es dann hingeschickt. Das war nochmal spannend, weil ich erst ein paar Wochen später die Rückmeldung bekommen habe, dass alles gelaufen ist. Aber da bin ich auch Gott sehr dankbar. Ich hatte keine Ahnung, was ich studieren soll. Ich habe einfach mich beworben und ich dachte, ich hätte überhaupt gar keinen Platz bekommen. Und dann ist doch noch was geworden. Und mir hat es auch so gut gefallen, dass ich tatsächlich da ja auch geblieben bin. Dann war ich tatsächlich ein Jahr in Singapur. Also ich habe zwischen meinem Bachelor und meinem Master an der Uni war ich ein Jahr in Singapur. Und das war so wieder so ein Low. Also ein Moment, wo es mir nicht so gut ging. Ich war irgendwie immer K.O., ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe da zusammengearbeitet mit Missionaren und habe Computer programmiert und so weiter. Was ich da gemacht habe, ist nicht so wichtig, aber ich war eigentlich da, um quasi irgendwas für Gott zu machen und mir ging es schlecht, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich hatte sogar Panikattacken, keine Ahnung, warum ich das hatte. Ich weiß bis heute noch nicht, aber ein Freund von mir, den ich da quasi als Freund habe kennenlernen dürfen, ist dann halt ab und zu mir gekommen, wir haben zusammen gebetet und das hat mir auch geholfen. Und ich war bei ziemlich vielen Ärzten, kein Arzt konnte irgendwie was herausfinden und ein paar Monate später ist es dann irgendwie von alleine weggegangen. Genau. Irgendwann habe ich nochmal geheiratet, 2014, kurz vor meinem Masterabschluss haben Mary und ich geheiratet. Ich habe sie in Panama kennengelernt, als ich meine Eltern im Urlaub besucht habe. Also ich habe in Deutschland studiert, meine Eltern sind wieder zurück nach Panama als Missionare. Und dann habe ich meine Eltern besucht und habe ich da Mary im Urlaub kennengelernt. Und es war schwierig, weil wir waren 9000 Kilometer voneinander entfernt. Und damals gab es noch nicht einmal WhatsApp, oder zumindest war es nicht so. Also ich hatte kein WhatsApp 2014, ich hatte es erst später tatsächlich. Und dann haben wir uns immer, weil ich in Singapur war und sie in Panama, es waren 13 Stunden Unterschied, haben wir immer geskypt. Also es gibt es auch noch, aber es benutzt heute niemand mehr. Das ist so ähnlich wie Zoom. Das kennt jeder. Und das war dann immer, bin ich gerade aufgewacht und sie ist von der Uni gekommen oder sie ist gerade aufgewacht und ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Weil 13 Stunden ist halt relativ schwierig. Und wir haben uns nur einmal im Jahr gesehen. Und das war eine schwierige Zeit für mich und für sie. Und da bin ich auch Gott sehr dankbar, dass er uns zusammengeführt hat und auch gezeigt hat, dass wir zusammengehören. Also es war jetzt im Schnelldurchlauf ein paar Stationen in meinem Leben. Also es ist viel passiert, manches Gutes, manches Schlechtes. Und da setze ich wieder an in dem Bibeltext. Also Paulus erinnert die Leute, die da in der Synagoge sind, an dem, was passiert ist in ihrem Leben, in ihrem Volksgeschichte. Vielleicht fangen sie auch selber daran zu denken, was ist alles in meinem Leben schon passiert, was schlecht ist, was gut ist, wo Gott mir vielleicht geholfen hat. Und dann geht der Bibeltext weiter. Einen Nachkommen von David hat Gott dem Volk Israel als Retter gesandt, so wie er es versprochen hatte. Dieser Retter ist Jesus. Die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Sie haben ihn verurteilt und damit erfüllten sie die Vorhersagen der Propheten, die jeden Sabbat vorgelesen werden. Denn obwohl sie Jesus kein Vergehen nachweisen konnten, wofür er den Tod verdient hätte, verlangten sie von Pilatus, ihn hinzurichten. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Danach ist Jesus noch viele Tage seinen Jüngern erschienen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem gekommen waren. Sie sind jetzt vor dem Volk Israels die Zeugen für seine Auferstehung. Wir aber sind heute hier, um euch diese rettende Botschaft zu verkünden. Die Zusage, die Gott unsere Vorfahren gab, hat er für uns, ihre Nachkommen, jetzt erfüllt, indem er Jesus von dem Toten auferweckt. So heißt es im zweiten Psalm: Du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Ich fasse ganz kurz zusammen. Das Volk Israel hatte ganz viel mit Gott erlebt. Und jetzt kam Jesus, Gott, Fleisch geworden, also als Person, und sie erkennen ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die Juden heutzutage warten immer noch auf den Retter. 2000 Jahre später. Die Zusage, die Gott unseren Vorfahren gab, also deren Leuten, hat sich für uns und ihre Nachkommen jetzt erfüllt, indem er von Jesus von den Toten auferweckte. Und der letzte Satz ist für mich wichtig. Du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Man könnte auch sagen, wenn ihr eine Frau seid, du bist meine Tochter, heute bin ich dein Vater geworden. Und das sagt auch Gott zu dir. Und vielleicht hast du schon viel mit Gott erlebt, so wie die Israeliten. Vielleicht hast du auch wenig mit Gott erlebt, aber das sagt auch Gott zu dir heute. Gott möchte, dass du Sohn und Tochter von ihm wirst oder Tochter von ihm wirst. Vielleicht sagst du auch, ich habe schon mit Gott viel erlebt, aber ich spüre ihn gerade nicht so viel. Oder ich bin ihm fremd geworden, ich bin irgendwie weit weg von ihm. Ich kann mit Gott irgendwie nichts mehr anfangen. Meine Tochter Emma mag gerne wildes Rumspiel. Also wenn ich sie hochwerfe und über Kopf und Mary guckt dann, also meine Frau guckt dann schon immer, dass sie mir nicht runterfällt. Ich bin da irgendwie, ich habe dann irgendwie nicht so viel Angst. Aber eine interessante Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich sie hochwerfe und sie mich angucken kann, dann lacht sie mich an. Wenn ich sie aber andersrum hochwerfe, dann fängt sie fast sofort an zu weinen. Obwohl ich eigentlich genau dieselbe Bewegung mache. Aber sie sieht mich nicht. Und so ähnlich ist es mit Gott. Wenn wir sehr oft in sehr vielen Sachen in unserem Leben, und unser Leben ist sehr kompliziert, viel komplizierter als die Leute damals. Es gibt viele Sachen, die es damals gar nicht gab, die einem Zeit rauben. In Deutschland packt man sich auch seinen Terminkalender so voll. Eine der ersten Sachen, die ich mir kaufen musste in Deutschland, war ein Terminkalender. Davor hatte ich nie einen gehabt. Das kann ich mir gar nicht, heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es gibt Leute, die sind relaxter, die gehen relaxter damit um. Und ich möchte dir aufs Herz legen, Gott in die Augen zu gucken und in ihm einen Vater zu erkennen. Das Leben ist eine Reise, aber viel wichtiger als was du mit auf die Reise bekommen hast, wer du bist, was du kannst, was du nicht kannst, was du dir aneignest, was du dir kaufst, was du erlebst, was du lernst. Viel wichtiger als das ist, mit wem du das teilst. Das können auch Personen sein, aber es kann auch Gott sein. Und das ist, was Paulus den Leuten da gesagt hat. Ihr habt schon viel mit Gott erlebt, aber ihr kennt ihn jetzt gerade nicht. Und dann wollte ich mit einem Bibelvers am Ende enden. Mit Offenbarung 3,20. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das sagt Jesus zu mir, jeden Tag. Er klopft an meine Tür, egal wie voll der Tag ist, egal wie schlecht man geschlafen hat, weil die Tochter gerade Zähne bekommt, oder wie stressig es bei der Arbeit ist. Gott gibt dir dieses Angebot. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Ich bete noch einmal mit uns. Danke, Vater, für diesen Tag. Danke, dass du uns so viel geschenkt hast. Und danke auch, dass du uns vielleicht durch Sachen durchgetragen hast, wo wir es vielleicht noch gar nicht gesehen haben, dass du da warst. Danke, Vater, dass du uns so viel geschenkt hast. Die Zeit, die Luft zum Atmen, die Gesundheit, in einem Land zu leben, wo es uns so gut geht. Danke, Vater, dass du hier bist und uns jeden Tag dieses Angebot machst und vor unserer Tür stehst und klopfst. Vater, öffne unser Herz zu dir, dass wir in die Augen gucken können und dass wir auf dich vertrauen können, auch wenn wir mal in die Luft geschleudert werden durch irgendwelche Lebensangelegenheit, die vielleicht nicht so positiv ist. Und dass wir dir in die Augen gucken können und nicht weggucken, damit wir dir vertrauen können und damit wir deine Gemeinschaft genießen können. Amen.